Sind die alle verrückt geworden? Ohne Diskussion wird gar nicht diskutiert. Die machen ja, was sie wollen. Also ich finde es unter aller Sau, diese Regierung.
Wir reden heute hier in 7 Tage Deutschland mit aufgebrachten Bürgern über den Irrsinn der Altparteien und wie unsere AfD dem ein Zurück zur Normalität entgegensetzt. Deutschland aber normal, Wahlkampf 2021. Beginnen möchten wir in dieser Woche aber mit einem ganz großen Dankeschön. Dankeschön an Sie. Erst in der vergangenen Woche haben wir unsere App AfD Podcast hier im AfD Podcast vorgestellt. Und wir freuen uns sehr, wie gut dieser neue Verbreitungsweg von 7 Tage Deutschland von Ihnen angenommen wird. Viele hundert Menschen haben bereits in den ersten Stunden nach Veröffentlichung die App auf ihr Mobiltelefon geladen. Die Bewertungen sind fast alle positiv. Es scheint geradezu so, als hätten sehr viele von Ihnen auf diese Idee von uns nur gewartet. Am vergangenen Wochenende war unsere App bei Apple in der Kategorie Nachrichten sogar auf Platz 32. Das ist insofern beachtlich, dass die Plätze 1 bis 31 von irgendwelchen sinnlosen Apps der GEZ-Sender verstopft werden. Bitte werden Sie nicht müde, unsere App herunterzuladen und sie auch weiter zu empfehlen und natürlich auch, wenn man Sie fragt, zu bewerten. Die Links finden Sie natürlich in der Beschreibung dieses Podcasts. Hier ist, auf welchem Weg Sie uns auch immer hören, 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenend-Podcast der AfD aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Mit mir, Detlef Frier, am Mikrofon. Schönen guten Tag. In dieser Woche, genau am Dienstag, ging es dann endlich los. Der Bundestagswahlkampf der Alternative für Deutschland wurde offiziell eröffnet. In Schwerin bei bester Laune mit vollem Haus und tollen Rednern. Und wir waren natürlich mit dabei. Direkt am Schloss der Mecklenburg-Vorpommerschen Landeshauptstadt war unser AfD-Podcast-Reporter Tobias Weber. Mitten unter den begeisterten Zuschauern.
Schwerin, die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns, verfügt über einen dominanten Platz und das ist der Alte Garten mitten in der Stadt. Idyllisch gelegen zwischen dem Schweriner Schloss, dem Sitz des Landtages auf der einen Seite und der Staatskanzlei beinahe diagonal gegenüber dazu. Das alles eingefasst vom Schweriner See, also eine Idealkulisse für den Bundestagswahlkampf-Auftakt der AfD. Der Platz ist bereits eine Stunde vor dem offiziellen Start gut gefüllt. Spitzenkandidat für die Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, live Erik Koen, gibt den Auftakt auf der Bühne, stellt seine Mannschaft vor. Der 51-jährige, dreifache Familienvater schaut auf erfolgreiche 4 Jahre im Bundestag zurück und hat ganz klare Vorstellungen von der zukünftigen Arbeit der AfD im deutschen Parlament.
Wir müssen uns natürlich überall weiter verstärken. Wir müssen auch mehr eigene Konzepte haben. Wir haben das ja als Partei auch getan, sage ich mal, mit dem Rentenkonzept, was wir verabschiedet haben. Wir müssen auch in allen Teilbereichen noch mehr in die Tiefe gehen. Wir müssen ja auch mehr Alternativen anbieten. Ich meine, meckern kann jeder. Und das ist so richtig und wichtig, dass mal einer meckert in der ganzen Einheitssoße, die wir durch die anderen Parteien bekommen. Aber wir müssen eben natürlich eigene glasklare Konzepte dagegen stellen. Und ich will mal ein Beispiel heraushieven, was wir auch in der letzten Legislaturperiode im Bundestag schon auf dem Tapet hatten und eingebracht haben. Wir stehen ja als Partei auch für direkte Demokratie, für echte Bürgerbeteiligung auch auf Bundesebene. Wir haben das in den Ländern ja, wenn auch mit zu hohen Hürden in der Regel, aber da gibt es diese Möglichkeit der Volksabstimmungen, Volksentscheide. Das wollen wir auch auf Bundesebene hieven und wir haben das versucht einzubringen mit einer Enquete-Kommission. Wir haben gesagt, okay, wenn ihr anderen erstmal nicht so dabei seid und sagt, das ist alles zu komplex und das sind ja alles vorgeschobene Gründe, ist ja klar, sie wollen es nicht in Wirklichkeit, echte Bürgerbeteiligung, aber wir haben gesagt, dann lasst uns wenigstens eine Kommission bilden, wo wir das mal langfristig besprechen, was es für Möglichkeiten gibt, was man machen könnte, dass wir in die Richtung gehen, was die Schweiz ja schon lange hat, nämlich echte Volksabstimmungen. Das wurde natürlich abgeblockt. Aber ich glaube, in dieser Richtung müssen wir weiterarbeiten. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Parteien zu viel Macht haben. Wir brauchen sie natürlich für die politische Willensbildung. Das ist unbestritten. Werden wir auch weiter brauchen. Aber die Macht der Parteien ist zu groß. Es braucht ein echtes Korrektiv durch das Volk, durch die Bürger, die jederzeit die Möglichkeit haben müssen, Gesetze wieder zu kassieren, wenn sie unsinnig sind, oder eigene Gesetze zu initiieren, wenn der Bundestag das nicht tut. Und da müssen wir hinkommen. Und ich glaube, da müssen wir in der nächsten Legislatur auch noch mehr dran setzen.
Weniger Parteiabsolutismus, mehr Volksdemokratie von unten, so MV-Spitzenkandidat live Erik Holm in 7 Tage Deutschland. Spitzenkandidatin und Fraktionschefin im Bundestag Alice Weidel stellt in ihrer Rede nochmal die Rolle der Familie in den Vordergrund.
Da sage ich ganz ehrlich, ohne meine Familie würde ich das alles bestimmt nicht schaffen. Sie gibt mir Kraft. Ihr gebt mir Kraft. Ihr alle seid auch wie meine Familie. Und dafür möchte ich euch allen bedanken für euren unermüdlichen Einsatz.
Diese sehr persönlichen Worte kommen an. Nach ihrer Rede geht sie sprichwörtlich in Autogrammwünschen unter, wie unser Live-Mitschnitt hörbar dokumentiert.
Es ist nicht ganz so einfach, an Alice Weidel heute ranzukommen. Sie ist jetzt hier gerade beim Autogrammeschreiben, aber das ist natürlich klar bei einer Wahlkampfveranstaltung wie dieser, dass eine Frau wie Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag und Spitzenkandidatin der AfD, hier heute viel zu tun hat. Sie bahnt sich sprichwörtlich den Weg durch die Menge. Das ist unglaublich, was sich hier abspielt. Viele, viele hundert Leute sind gekommen. Alice Weidel.
Jawohl.
Alice Weidel, es ist einfacher, Sie im Büro zu erreichen, als hier heute an Sie ranzukommen.
Ja. Das will schon was heißen, ne?
Ich habe gemerkt, auf der Bühne, Wahlkampf macht Ihnen Spaß.
Ja, Wahlkampf macht mir sehr viel Spaß.
Und Sie arbeiten gern mit Publikum.
Ja, also ich freue mich auch extrem jetzt drauf, dass wir die Veranstaltung auch machen können. Und was ich so ein bisschen vermisse, sind die Zeiten aus 2017, wo wir wirklich knallvolle Säle hatten. Und ja, jetzt müssen wir natürlich mit den Corona-Bedingungen arbeiten, aber das hält uns natürlich nicht ab. Das sehen Sie auch hier auf dem Marktplatz. Ich finde, das ist eine ganz tolle Atmosphäre und dementsprechend bin ich auch froh, hier zu sein.
Apropos Corona, die Tests sollen Geld kosten, das finden Sie gar nicht witzig.
Ja, ich finde das vor allen Dingen unsozial, dass vor allen Dingen die armen Schichten, die ärmeren Menschen dadurch bestraft werden. Die werden dann irgendwann dadurch, durch diese Politik gezwungen, sich impfen zu lassen. Und das ist eine Ausnutzung der finanziellen Situation dieser Menschen. Ich halte das für zutiefst unsozial.
Das ist praktisch die Impfpflicht durch die Hintertür, was da gerade läuft.
Ja, also der Impfdruck, der wird ja überall aufgebaut, ne?
Was würden Sie auf jeden Fall besser machen, wenn Sie wieder im Bundestag sind und eventuell sogar in der Regierung mitbestimmen könnten?
Nie wieder Lockdown. Freiheitsrechte für alle, Wiederherstellung der Grundrechte und vor allen Dingen absolute Impffreiheit.
Klare Kante von Alice Weidel, Impffreiheit, die Wiederherstellung der Grundrechte für alle, ob nun geimpft oder ungeimpft. Spitzenkandidat und Bundessprecher Tino Chrupalla fordert, dass die Wirtschaft endlich wieder frei arbeiten muss. Handwerk, Hotel, Restaurants, Clubs, Kunst und Kultur dürfen nicht länger drangsaliert werden. Auch er wird nach seiner Rede im Begeisterungssturm der Zuhörer regelrecht überrannt. Die BKA Personenschützer hatten ihre liebe Mühe.
So, man hört es vielleicht, wir sind hier mitten im Gedränge drin. Ich versuche jetzt gerade an Tino Chrupalla ranzukommen, aber das ist nicht so einfach, weil er ist umrungen von Leuten, immer wieder Fotos. Und Tino Chrupalla genießt das natürlich. Es ist der Wahlkampfauftakt hier und der ist wirklich ein super Erfolg. Und da ist ja auch schon Tino Chrupalla. Schön, dass Sie doch noch Zeit finden für uns, dass wir hier nochmal zusammenfinden.
Live ist live, ne?
Live ist live. Tino Chrupalla, ich habe den Eindruck, Sie machen gerne Wahlkampf.
Ja, wir freuen uns, dass es endlich losgeht, ne? Wir haben jetzt noch 6 Wochen und jetzt ist die heiße Phase, beginnt jetzt. Wir wollen noch Prozente aufholen und es ist wichtig, dass wir jetzt motiviert in den Wahlkampf reingehen.
Also Sie haben ja Riesenglück. Die anderen Parteien tun Ihnen den Gefallen und machen Fehler, an die man gar nicht glaubt, dass man die Fehler machen kann überhaupt.
Ja, was heißt Fehler? Es ist mittlerweile schon traurig. Das ist die Arroganz der regierenden Politik und wir wollen dagegen halten und deswegen müssen wir auch hier für Freiheit und für unsere Grundrechte kämpfen und ich denke, es ist wichtiger denn je, auch das jetzt zu tun.
Wenn die AfD wieder in den Bundestag ist, dann wird sie auf jeden Fall für die Wirtschaft, für das Handwerk kämpfen müssen, weil Corona hat geradezu eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.
Genau, ich habe das ja auch gerade in meiner Rede so angedeutet. Genau diese Schneise der Verwüstung sehen wir. Wir gehen davon aus, dass weitere Steuererhöhungen kommen werden, Sozialabgaben werden steigen. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, wer das bezahlen soll. Und deswegen muss es hier in diesem Land endlich diesen Kassensturz geben, den wir fordern, dass man mal sieht, wo kommt das Geld eigentlich her und vor allen Dingen, was geben wir aus? Wir müssen endlich auch mal die Ausgabenseite betrachten und diese zurückführen.
Und Sie haben ja schon bei 7 Tage Deutschland mal aufgeführt, ungefähr 17 bis 18 Millionen Bundesbürger erwirtschaften überhaupt durch ihre Händetätigkeit Geld. Also da kommt überhaupt Umsatz mal bei raus.
Ja, das sind die ganze Party hier am Laufen halten. So muss man es ja sagen. Und für die wollen wir Politik machen. Das sind viele Handwerksbetriebe, mittelständische Unternehmen, die wertschöpfend in diesem Land das alles erwirtschaften und die natürlich auch dafür gerade stehen muss, wenn die Bundesregierung weitere Kredite aufnimmt und die müssen das bezahlen. Und für die brauchen wir eine starke Stimme und das sind wir.
Darum AfD wählen am 26.
Es gibt nur eine Alternative.
Vielen Dank.
Alles klar. Geht jetzt nach Binz. Also es geht weiter.
Geht immer weiter. Ja, ja. Viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Vor dem Spitzenduo Tino Chrupalla und Alice Weidel liegen also noch recht kraftzehrende 6 Wochen Wahlkampf einmal quer durch die gesamte Bundesrepublik.
Wo Sie Tino Chrupalla, wo Sie Alice Weidel in den kommenden Wochen live vor Ort erleben können. Das erfahren Sie rechtzeitig immer bei uns im Netz, auf unseren Facebook-Seiten, bei Telegram und auch bei Twitter. Hunderte Zuschauer, eine tolle Stimmung, viel Ansporn und Anschub für den Wahlkampf der AfD gab es in Schwerin. Ein Wahlkampf, an dessen Ende ein möglichst gutes Wahlergebnis stehen soll. Jeder Prozentpunkt mehr für die AfD ist ein großer Schritt in Richtung der so nötigen Normalität, die sich alle wünschen. Bürger, Unternehmer, Selbstständige, alle wollen den Irrsinn, Klima, Corona, Zuwanderung und so weiter der Altparteien beenden. Deutschland aber normal? Was bedeutet das für Sie?
Oh, ein normales Deutschland, dass ich mich bewegen kann, wie ich möchte, dass ich wieder ohne Maske laufe, dass ich einfach Freiheit habe. Das ist mein normales Deutschland. Mit meinen Kindern lachen, tanzen, singen. Ich tanze so gerne und lache gerne. Und das ist ja jetzt gar nicht mehr. Und ich bin total am Ende, muss ich sagen. Ich will das nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr. Das ist einfach albern. Es ist einfach nur noch ein Kindergarten. Und darum bin ich hier. Wir sind in Urlaub, wir kommen aus Ulm und haben Urlaub. Und wir waren am 1. auch in Berlin. Das war ganz schlimm, da haben wir ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Am Sonntag war die Demo und die war ja verboten. Aber wir waren Samstag schon da, weil wir eben auch Fotos machen wollten und uns einfach am Brandenburger Tor uns das nochmal anschauen. So oft sind wir nicht da. Und da wurden wir schon angegriffen. Wir stehen beide und gucken, hinter uns standen wir und einfach nur fotografiert und alles nett und freundlich. Da kamen dann schon 4 Polizisten auf uns zu. Aber wirklich mit allem, was es gab, und haben gesagt, was wir hier möchten. Und da haben wir einfach gesagt, ja, wir sind Urlauber. Wir möchten hier einfach nur mal das Brandenburger Tor besuchen, Platz der Freiheit. Und ja, wir möchten doch gehen. Und da ich sag, wie bitte? Wieso soll ich jetzt hier gehen? Ja, und Sie könnten dann eine Gruppe bilden und zu viel Energie verbreiten, weil ich ein bisschen getanzt habe. Da war Musik und ich bin halt eine lustige Person und habe ein bisschen so getanzt und das war wohl schon zu viel.
Bei mir ist jetzt Petra Federau. Sie ist Kandidatin für die Landtagswahl, für den Schweriner Landtag, für das Landesparlament hier in Mecklenburg-Vorpommern. Frau Federau, können Sie denn Genderismus noch hören oder geht Ihnen da schon die Hutschnur über?
Ich glaube, jedem normalen Menschen geht wirklich platzt die Hutschnur. Und nein, es ist nicht mehr nachzuvollziehen. Letztendlich sage ich immer, jedem Tierchen sei Pläsierchen. Wer so reden möchte, ja, okay, sollen sie es machen. Es entlarvt jeden selbst, aber es ist nur noch lächerlich. Und diesen Schwachsinn mitzumachen, da weigere ich mich.
Ich darf mal so viel verraten, Sie sind über 50, Sie haben ein gutes Leben schon hinter sich und Sie sind als Frau, sind Sie benachteiligt worden? Wären Sie mehr geworden, wenn mehr Gendersprache gewesen wäre in Ihrem Leben?
Ganz gewiss nicht. Also ich schäme mich manchmal, muss ich leider sagen, für die Befürworter und Vertreter dieser, für mich ist es ein Sprachextremismus, eine Sprachvergewaltigung. Und nein, damit möchte ich auch tatsächlich nichts zu tun haben. Und es wird genau das Gegenteil von dem erreicht. Es nervt alle nur noch. Und wo dann jeder sagt, meine Güte, jetzt übertreiben es die Frauen aber ein bisschen. Gleichberechtigung, ja, eine tolle Geschichte. Aber wenn wir nachher mittlerweile da angekommen sind, dass die Männer schon wieder diskriminiert werden, weil wir eine Quote eingeführt haben und alles nur noch verweiblicht wird. Nein, danke, da mache ich nicht mit. Gendergaga. Vielen Dank.
Bei mir ist Tore Stein. Er ist 33 Jahre alt. Er ist Direktkandidat für den Schweriner Landtag. Denn am 26. September wird ja nicht nur der Bundestag gewählt, sondern auch hier das Landesparlament. Tore Stein, Deutschland aber normal. Was heißt das in Mecklenburg-Vorpommern für Sie?
Ja, das heißt, dass die Menschen im ländlichen Raum sich das Leben dort auch morgen noch leisten können. Ja? Wir sind im ländlichen Raum natürlich mit einer dünnen Infrastruktur gesegnet, um es mal so auszudrücken. Und wir haben weite Wege. Ja, das ist heutzutage nach wie vor mit dem Individualverkehr, Pkw gebunden, wird der zurückgelegt. Ja? Die Leute fahren ihre alten Diesel. Und was wir gerade an den Zapfsäulen sehen, das trifft die Menschen im ländlichen Raum hart. Noch dazu in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Einkommen in den Familien nicht allzu hoch sind. Ja, dann tut das
ich wollte gerade sagen, wir sprechen hier von einem riesigen Flächenland.
Genau, also die Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern sind teilweise so groß wie das Saarland. Die Menschen hier pendeln zur Arbeit überwiegenden Teils. Ja, gerade bei mir im Landkreis fährt ein nicht unerheblicher Teil jeden Morgen nach Hamburg und abends wieder zurück. Das sind viele Fahrkilometer, die zurückgelegt werden müssen. Und wenn da eben die Dieselpreise innerhalb von einem halben Jahr von 1 € auf 1,40 €, 1,50 € steigen, dann merken das die Familien in den Kassen.
So, und die Familien kommen abends, die Muttis und Vatis kommen abends wieder zurück, müssen ihre Wohnung auch noch heizen und haben das Heizölproblem.
Klar, auch das natürlich, ja. Also ich meine, es ist ja nicht nur mit dem Fahren getan, ja. Es ist, wir haben im ländlichen Raum einen unglaublich großen Bestand an alten Bauten nach wie vor, ja, weil Neubauten kosten viel Geld, das weiß auch jeder heutzutage, dass die Baupreise explodiert sind. Also viele wohnen nach wie vor noch in ungedämmten Häusern. Ja. Dämmung kostet viel Geld und selbstverständlich ist auch das Heizen sehr teuer dann. Ja.
Deutschland aber normal, was wünschen Sie sich? Was ist Ihr erstes Ziel, Deutschland aber normal? Nie wieder Masken, vermute ich einfach mal.
Das ist sicherlich ein kleiner Aspekt, aber es ist ja, wenn es nur die Masken wären, die uns belasten in den heutigen Zeiten, dann wäre es ja noch zu ertragen. Nein, es sind unglaublich viele Baustellen, die uns das Leben in Deutschland schwer machen. Ja, es sind, die Menschen werden überzogen mit Verboten, mit Auflagen, die Wirtschaft wird kaputt gemacht. Ja, und wenn wir uns einmal anschauen, was auf uns zurollt mit den neuen Klimazielen unter dem Stichwort New Green Deal, dann wird es mir wirklich bange um die Zukunft für diesen Standort Deutschland.
Vielen Dank, Tore Stein. Ganz viel Erfolg im Wahlkampf. Es ist schon gut hier, läuft gut an für Sie. Dann sehen wir uns dann vielleicht mal wieder irgendwann im Schweriner Landtag, in dem Schloss, was hier vor uns ist. Und wir hören jetzt einfach mal rum. Menschen, die hier in Schwerin unterwegs sind, Deutschland aber normal. Was bedeutet das für Sie?
Normal, dass die Steuergelder zum Beispiel nur den Deutschen zukommen, nicht die Umverteilung in die ganze Welt hinaus schmeißen, das Geld. Es werden doch Billionen rausgeschmissen in die Welt hinein. Helfen ist gut und schön, wenn Katastrophen sind oder sowas alles. Das ist doch Wahnsinn, was Deutschland bezahlt. Wir haben über 20 Milliarden extra in die EU reingeknallt, außer ihren normalen Beitrag. 20 Milliarden, das muss man sich vorstellen. Die zum Beispiel England ist ausgetreten, der Beitrag übernimmt Deutschland, 15 Milliarden. Sind die alle verrückt geworden? Ohne Diskussion wird gar nicht diskutiert. Das hätte ich vom Bundestag, das hätte das alles mal abgestimmt werden müssen. Die machen ja, was sie wollen. Also ich finde es unter aller Sau, diese Regierung. Unter aller Sau.
Das lässt sich ja ein Glück alles ändern. Eine neue Bundesregierung, eine, die weiß, wie Normalität geht, die unser Land aus dem Irrsinn in die Normalität führt. Das wäre eine mit der AfD. Machen Sie uns noch stärker. Geben Sie alle Stimmen der AfD. Manche von Ihnen haben 2 Stimmen. Manche, wie in Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin, wo gleichzeitig noch Landesparlamente gewählt werden, haben 4 Stimmen. Geben Sie bitte alle uns der AfD. So viel von unserem Wahlkampfauftakt in dieser Woche in Schwerin. AfD-Podcast-Reporter Tobias Weber war mitten unter Spitzenkandidaten, Landtagskandidaten und begeisterten Bürgern für den AfD-Podcast dabei. 7 Tage Deutschland, wie jeden Freitag aus Berlin, der Wochenendpodcast der AfD. Wir sprechen jetzt mit dem Juristen und Thüringer Bundestagsabgeordneten Stefan Brandner. Der hat sich in dieser Woche gleich zu 3 Themen zu Wort gemeldet, die ihm und der AfD sehr am Herzen liegen. Das sind das Ergebnis der Ministerpräsidentenrunde zum Thema Corona, eine ganz aktuelle Klage der AfD und die erneute Aufblähung des Deutschen Bundestages, die vermutlich nach der Wahl am 26. September deutlich werden wird. Stefan Brandner jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Herr Frier, ich grüße Sie und ich hoffe, wir überfordern unsere Hörer nicht mit den 3 Themen.
Wir werden das schon entsprechend einordnen. Herr Brandner, schon bei der vergangenen Bundestagswahl, und da gehen wir gleich ins erste Thema, ist der Bundestag ja deutlich angewachsen auf über 700 Abgeordnete. Wie groß könnte er denn jetzt werden?
Ja, das weiß man ja nicht so genau. Es spuken Zahlen herum, die teilweise 4-stellig sind. Also, dass wir dann über 1000 Abgeordnete reden, das mag auch den Schlagzeilen ein bisschen geschuldet sein, aber ich denke mal, seriös geschätzt könnte das schon durchaus im Bereich der 800 Abgeordneten landen. Wobei man wissen muss, dass sich auch der Bundestag darauf inzwischen vorbereitet, mit Containerbüros und solchen Geschichten. Also die Gefahr scheint akut.
Die Ursachen liegen ja vermutlich in unseren Wahlgesetzen. Welche Ursachen sehen Sie da genau?
Ja, das Problem in unserem Wahlrecht sind die Ausgleichs- und Überhang- oder andersrum die Überhang- und Ausgleichsmandate. Mhm. Also das Problem ist, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als sie eigentlich prozentual zusteht. stehen. Und das betrifft insbesondere Bayern und die CSU, wo die CSU also flächendeckend ihre Direktmandate gewinnt, aber nicht ansatzweise 50% der Stimmen holt. Also normalerweise haben sie jetzt ja zusammen 50% Direktmandate, 50% Listenmandate. Wenn ich alle Direktmandate hole, habe ich sozusagen 50% aller Sitze. Und da ist die CSU weit von entfernt. Das führt dann dazu, dass die anderen Parteien sogenannte Ausgleichsmandate bekommen, dass das Kräfteverhältnis durch die Vielzahl von Direktmandaten nicht verzerrt wird. Und das ist in Bayern ganz erheblich der Fall, in Thüringen aber auch. Wir haben beispielsweise 8 Wahlkreise. Alle 8 hat die CDU gewonnen, obwohl sie nur gut 30% der Stimmen insgesamt hatte.
Über 800 Abgeordnete könnten es werden, platt gefragt. Stefan Brandner, was haben Sie denn gegen ein großes Parlament?
Naja, das sind einige Aspekte, die dagegen sprechen. Zum einen ist natürlich erstmal, die passen wahrscheinlich gar nicht alle in den Plenarsaal. Möglicherweise muss da angebaut werden. Aber auch die Arbeit im Parlament wird ineffizient. Wir haben ja ein Arbeitsparlament, wie so schön gesagt wird, wo sich viel Arbeit in den Ausschüssen beispielsweise abspielt. Und die Ausschüsse werden natürlich extrem groß. Und wir hatten den Rechtsausschuss in diesem Jahr, in dieser Legislaturperiode, ich glaube, das waren 45 Mitglieder ungefähr. Und da ist natürlich eine fachliche Debatte schwierig. Und wenn es noch mehr Abgeordnete werden, werden die Ausschüsse noch größer und die fachlichen Debatten noch schwieriger. Also die Effizienz eines Parlaments leidet ab einer gewissen Größe erheblich.
Wo würden Sie denn so eine gute Standardgröße für den Deutschen Bundestag sehen? Bei wie vielen Abgeordneten ungefähr?
Na ja, Programmatik ist bei uns, wenn ich mich recht erinnere, 450. Also wir haben ja zurzeit die Untergrenze im Wahlrecht liegt bei 598. Wir haben 299 Wahlkreise plus 299 Direktkandidaten, also 598. Wir sind angetreten vor 4 Jahren, haben gesagt, 450 sollten reichen. Also inzwischen wären wir sehr, sehr froh, wenn die 598 erreichen würden. Also wir wollen jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir haben einen wunderbaren Gesetzentwurf vorgelegt, der hätte dafür gesorgt, dass es 598 Abgeordnete sind, 299 Direktkandidaten, 299 Listenkandidaten. Alle anderen Fraktionen haben es abgelehnt. Die haben zwar immer darüber geredet, den Bundestag verkleinern zu wollen, aber getan haben sie dann letztendlich nichts.
Unser Antrag ist abgelehnt. Welcher Weg stünde der AfD jetzt noch offen, um den Bundestag doch noch zu schrumpfen?
Ja, nicht anzutreten. Aber
das machen wir mal lieber nicht.
Der schlechteste Weg. Das kann man nur politisch lösen. Die entsprechenden Mehrheiten sind nicht da. Die Altparteien wollen einen riesengroßen, aufgeblähten Bundestag. Daran wird sich erst was ändern, wenn die Mehrheiten anders sind.
Wir reden gleich weiter mit Stefan Brandner hier in 7 Tage Deutschland. Merkels neueste Corona-Zwangsmaßnahmen und warum die AfD noch immer keinen Bundestagsvizepräsidenten stellen kann. Darüber sprechen wir mit dem Juristen und AfD-Bundestagsabgeordneten nach unseren Nachrichten aus den deutschen Ländern. Die kommen auch diese Woche zu Ihnen in Zusammenarbeit mit AfD Kompakt. Im Netz, bei Facebook und bei Telegram. Baden-Württemberg. Currywurst Verzicht rettet die Welt nicht. In der Kantine des Wolfsburger Markenhochhauses von VW gibt es ab sofort keine Currywurst mehr. Die meisten Gerichte auf dem Speiseplan wurden durch vegetarische oder vegane Angebote ersetzt. Die Neuausrichtung, so VW, diene dem Thema Nachhaltigkeit, weil weniger Fleischverzehr mutmaßlich der Umwelt helfe. Der verbraucherpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Baden-Württemberg, Bernhard Eisenhut, hat die Verbannung der Wurst als weiteren Kotau vor dem linken Zeitgeist kritisiert. VW möchte nun nach Diesel- und Benzinmotor auch noch das Letzte abschaffen, was den Autobauer mit seinen Kunden aus dem Volk verbinde, so Eisenhut. Er vermutet, VW wolle Moralpunkte sammeln, die man im Wettstreit um Subventionen und Staatsgarantien einsetzen könne. Im 7-Tage-Deutschland-Interview sagte Eisenhut:
Damit verschwindet fast das letzte VW-Originalteil. Doch dass die rund 150 Rezepte dann ohne Fleisch auskommen und nur hin und wieder mit Fisch ergänzt werden wollen, rettet aber die Welt nicht. Schon vor 3 Jahren rechnete der Stern vor, dass man 12 Hühner braucht, um die gleiche Menge vegetarische Mortadella herzustellen, die aus einem Schwein fürs Original gewonnen wird. Wenn die Menschen sich immer nur vegan ernährt hätten, würden sie heute noch in Höhlen hausen. Denn es war das tierische Eiweiß, das uns zum Wachstum des Gehirns und damit zu unserem evolutionären Schub verhalf. Mit den Kalorien für die Autobauer sinkt unterdessen auch der Nutzwert der Fahrzeuge. Der hochgelobte elektrische ID.3 darf bereits laut Zulassung keine Anhänger mehr ziehen. Vor 4 Jahren wurden die Grünen nur für die Idee eines Veggie Days noch heftig im Wahlkampf geprügelt. So ändern sich also die Zeiten.
Berlin, linke Senatorin verharmlost bestialischen Mord. Zwei afghanische Brüder töten in Berlin die eigene Schwester. Sie hatte sich, so die beiden, zu sehr westlich verhalten. Doch für die linke Berliner Senatorin Breitenbach, zuständig für Integration, sei das kein Mord mit religiös-kulturellem Hintergrund. Breitenbach streitet ab, dass die brutale Tat ein Ehrenmord gewesen sei. Dazu der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Georg Pazderski.
Eine junge Frau ist auf grausame Weise von ihren Brüdern ermordet worden. Und Elke Breitenbach fabuliert über ihren offensichtlichen Männerhass. Wie kann man so verblendet sein und die tatsächlichen Hintergründe dieses Verbrechens ausblenden? Nur, um sich die eigene, vollkommen absurde Gender-Ideologie schönzureden. Das ist eine schamlose Verhöhnung des unschuldigen Opfers. Kein normal in Deutschland sozialisierter Mensch würde eine Frau ermorden, weil sie nach westlichem Vorbild leben wollte. Denn wir sind der Westen. Das Motiv steht für mich absolut außer Frage. Mittelalterliche, islamische Werte. Darum bekräftigen wir unsere Forderung, endlich die deutschen Grenzen zu kontrollieren, um auszusieben, wer in unser Land darf. Und wer nicht bereit ist, nach unseren Werten zu leben, muss Deutschland verlassen. Wäre das in der Vergangenheit so umgesetzt worden, könnte die junge Frau noch leben.
Schleswig-Holstein, heizen darf kein Luxus werden. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hat festgestellt, dass ein Vier-Personen-Haushalt, der an ein Nahwärmenetz angeschlossen ist, in Schleswig-Holstein in diesem Jahr rund 500 Euro höhere Heizkosten haben wird als noch vor einem Jahr. Gründe: die Aufhebung der Corona-bedingten Mehrwertsteuersenkung, der steigende Rohölpreis und die CO2-Bepreisung. Dazu sagte uns Jörg Nobis, Vorsitzender und energiepolitischer Sprecher der AfD im Schleswig-Holsteinischen Landtag.
Jetzt ist er da. Der Heizkostenhammer, maßgeblich ausgelöst durch die vollkommen unsinnige CO2-Bepreisung, die die Heizkosten hochtreibt. Der Staat bereichert sich an einem menschlichen Grundbedürfnis. Während bezahlbarer Wohnraum immer knapper wird und die Mieten explodieren, wird das Wohnen vom Staat künstlich verteuert. Wir halten das für unsozial. Leidtragende sind insbesondere ältere Menschen, Kranke, sozial Schwache und Geringverdiener, für die die normalen Wohnungstemperaturen zum Luxus werden. Mal wieder werden die Schwächsten der Gesellschaft für grüne Weltrettungsfantasien wie die angebliche Bekämpfung eines Klimawandels geschröpft. Das Weltklima kann Deutschland aber schon allein deshalb nicht retten, da der Anteil Deutschlands an den weltweiten CO2-Emissionen nur bei etwa ca. 2% liegt. Die verfehlte Energiewende muss endlich gestoppt werden. Wir lehnen die CO2-Bepreisung als ungeeignete und unsoziale Maßnahme zur CO2-Reduktion ab. Heizen darf kein Luxus werden.
Bayern, auch Geimpfte können Coronavirus übertragen. Es gibt keine moralische Pflicht, sich impfen zu lassen. Die Direktorin des US-amerikanischen Zentrums für Krankheitskontrolle, kurz CDC, Dr. Rochelle Walensky, erklärte, dass auch vollständig geimpfte Menschen das Coronavirus übertragen können. Die Impfstoffe würden zwar schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle minimieren, jedoch keine Ansteckungen verhindern. Der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Andreas Wienhardt, sagte dazu gegenüber 7 Tage Deutschland:
Die neuesten Forschungsergebnisse aus den USA zeigen, dass Corona-Impfungen zwar die Erkrankungsrisiken senken, aber nicht die Übertragung unterbinden. Damit entfällt das Argument, es gebe eine moralische oder patriotische Pflicht, sich impfen zu lassen, um seine Mitmenschen zu schützen. Parolen dieser Art erweisen sich bloß als Mittel, um psychischen Druck auszuüben. Die Gesellschaft wird von Politikern wie Merkel, Söder, Spahn und Lauterbach weiter gespalten, indem sie einen Keil zwischen Geimpfte und Ungeimpfte treiben und moralisierend behaupten, letztere würden sich unsolidarisch und egoistisch verhalten. Wenn auch Geimpfte das Virus weitergeben, hat diese Hetze keine Grundlage mehr. Es ist dann nur noch eine freie, persönliche Entscheidung, ob man sich impfen lassen möchte oder nicht. Wer dies für sich ausschließt, weil er auf seine körperlichen Abwehrkräfte vertraut oder das Risiko einer Impfung nicht eingehen möchte, gefährdet dadurch andere Menschen nicht stärker, als wer sich impfen ließe und muss seine volle Entscheidungsfreiheit behalten dürfen. Ich fordere die Staatsregierung auf, das Selbstbestimmungsrecht der Menschen zu respektieren, die Gesellschaft nicht länger durch die falsche, unbegründete Moralisierung der Impfentscheidung zu spalten.
An welchen Themen die AfD-Landesverbände und unsere 16 Landtagsfraktionen und Gruppen aktuell arbeiten, können Sie jeden Tag aktuell mitlesen bei AfD Kompakt. Im Netz, bei Facebook und bei Telegram. Abonnieren Sie uns, dann entgeht Ihnen nichts. Unser Gesprächspartner hier in 7 Tage Deutschland ist weiterhin der Thüringer AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner. Lassen Sie uns, Herr Brandner, noch auf weitere Themen dieser Woche schauen. Da hat die Ministerpräsidentenrunde bei Merkel nicht nur den gesellschaftlichen, sondern auch den monetären Druck auf all diejenigen deutlich erhöht, die sich aus vielen guten Gründen nicht gegen Corona impfen lassen wollen. Wie ist Ihr Standpunkt dazu?
Ja, ich war entsetzt. Also entsetzt zum einen darüber, dass dieses seltsame Bundesseuchenkabinett, was Frau Merkel ja da vor einigen Monaten ins Leben gerufen hatte, überhaupt wieder tagte. Das war ja diese seltsame Ministerpräsidentenkonferenz mit Angela Merkel an der Spitze, die in der Verfassung nirgendwo erwähnt ist, also gar keine Befugnisse hat. Und trotzdem wurde dieses verfassungswidrige Konsortium wieder einberufen und hat dann schlimmste Entscheidungen getroffen, die mich inhaltlich auch entsetzt haben. Also beispielsweise die zementierte Spaltung der Gesellschaft in auf der einen Seite Genesene und Geimpfte, auf der anderen Seite in Menschen, die sagen, ich lasse mich nicht impfen oder ich kann mich nicht impfen lassen. Dann die offensichtlichen Lügen, die ja tatsächlich verbreitet wurden von Jens Spahn, der sein Ehrenwort gegeben hat. Es wird keine Impfpflicht geben. Der sächsische Ministerpräsident hatte sich ähnlich geäußert. Wir haben eine Entscheidung des Parlamentarischen Rats, des Europäischen Parlaments, die gesagt haben, keine Impfpflicht. Und genau das wird alles mit Füßen getreten. Die epidemische Lage wird weiter fortgeschrieben, obwohl sie gar nicht mehr da ist. Also es schreit alles zum Himmel. Es ist ein Staat, der außer Rand und Band ist.
Wir könnten als einziges vermutlich dagegen klagen. Sowas würde Ewigkeiten dauern. Ich vermute, Sie empfehlen den Bürgern da eher den Weg über das Votum am 26. September zu nehmen, oder?
Das geht ganz flott. Wir haben mit der Politik der Altparteien, und stecken ja da alle unter einer Decke, von links über Grünen und SPD bis zur FDP und zur CDU. Wer damit nicht einverstanden ist, muss am 26. September, hat eigentlich keine Alternative als die Alternative zu wählen. Da haben Sie völlig recht.
Der AfD steht ja seit Beginn der Legislatur 2017 der Posten eines Bundestags-Vizepräsidenten zu. Nur verhindern das die Altparteien, indem sie keinen unserer Kandidaten bis jetzt gewählt haben. Das Gericht hat dazu in dieser Woche was gesagt. Was denn genau?
Ja, richtig. Wir haben ja schon einige Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht angestrengt. Das begann mit der Organklage wegen der Grenzöffnung. Wir sind vorgegangen wegen der Parteienfinanzierung und gegen Herrn Seehofer haben wir gewonnen, übrigens ausnahmsweise mal. Vor 2 Wochen gab es eine Verhandlung gegen Frau Merkel, weil sie die Neutralitätspflicht gebrochen hatte. Und jetzt sind wir auch tatsächlich vorgegangen gegen die Mehrheit des Bundestages, weil unsere Vizepräsidentenangebote nicht angenommen wurden. Wir hatten 6 Kandidaten aufgestellt. Alle 6 Kandidaten wurden in jeweils 3 Wahlgängen abgelehnt. Also 18 Wahlgänge gab es, obwohl die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, die Altfraktionen beschlossen haben, einstimmig, ohne unsere Zustimmung, vorsieht, jede Fraktion hat mindestens einen Vizepräsidenten und einstimmiger Beschluss des Deutschen Bundestages, jede Fraktion bekommt exakt einen Vizepräsidenten. Da haben sie sich nicht dran gehalten, wir haben geklagt. Das Bundesverfassungsgericht hat am vergangenen Mittwoch unsere Klagen zurückgewiesen, die Eilanträge in der Hauptsache nicht entschieden. Das soll dann im November wohlweislich nach der Bundestagswahl geschehen.
Ich bin kein Jurist, Herr Brandner, Sie sind es schon, vielleicht können Sie es mir erklären. In Sachsen-Anhalt haben ja die Mitglieder des Landesparlaments gegen eine Erhöhung des Rundfunkbeitrages gestimmt. Kassiert hat das Bundesverfassungsgericht und hat gesagt, Rundfunkbeitrag wird doch erhöht, die Abgeordneten hätten eine Mitwirkungspflicht. Haben nicht auch die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die der Altparteien, eine Mitwirkungspflicht, wenn es darum geht, einen Bundestagsvizepräsidenten zu wählen, der von der AfD kommt?
Genau so sehen wir das. Genauso sehen wir das auch, zumal Sie sich diese Mitwirkungspflicht ja selber ins Stammbuch geschrieben haben, nämlich in die Geschäftsordnung und in diesen Beschluss 19/3 vom Oktober 2017. Da haben Sie völlig recht. Daran sehen Sie selber, die Altfraktionen, die Altparteien setzen Recht und halten sich selber nicht daran. Also ich will jetzt nicht über Verkommenheit des Rechtsstaates reden, aber weit davon entfernt sind wir nicht. Also die Erosion des Rechtsstaates, die ich immer wieder beklage, die setzt sich in fortschreitendem Maße nahezu exponentiell fort. Aber das Thema zur GEZ, was Sie da gerade erwähnt hatten, wäre auch nochmal ein Thema für uns. Oder haben Sie das schon besprochen gehabt?
Das haben wir schon besprochen. Deswegen bin ich ja da tatsächlich als Nicht-Jurist auch so ein bisschen im Thema drin, Herr Brandner. Die Hörer merken es gibt viel zu tun nach der Bundestagswahl am 26. September. Dazu brauchen wir von der AfD bitte alle Ihre Stimmen für eine schlagkräftige neue AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, der hoffentlich nicht zu groß wird. Sie sind zuversichtlich, dass das klappt mit einer schönen großen neuen Fraktion? Fraktion, Herr Brandner?
Ja, also ich sag mal, unsere AfD-Fraktion nach dem 26., die kann eigentlich gar nicht groß genug sein, weil, Sie haben es ja gerade erwähnt, genug Arbeit da ist und die würden wir gerne auf viele Schultern verteilen. Also ich würde mich freuen, wenn wir mit einer dreistelligen Anzahl von Abgeordneten in den Bundestag einziehen würden.
Dafür drücken wir alle die Daumen und nicht nur das hilft, sondern auch fleißig Wahlkämpfen. Und ich bin mir ganz sicher, da gehen Sie jetzt auch gleich wieder hin an den Stand und reden mit den Menschen draußen, Stefan Brandner.
Ich wollte gerade sagen, ich lege jetzt auf und gehe ab zu Veranstaltungen an Infostände. Vielen Dank, Herr Frier.
Stefan Brandner, Jurist, Bundestagsabgeordneter aus Thüringen bei uns in 7 Tage Deutschland. Danke, dass Sie Zeit hatten für uns.
Gerne, tschüss.
7 Tage Deutschland, hier ist der Wochenendpodcast der AfD aus Berlin zu unserer Wahlserie für diese Woche und wir freuen uns sehr, dass es dann doch geklappt hat für das Bundesland Bremen. Es sah ja eine Woche lang sehr wackelig aus. Der Landeswahlausschuss in Bremen hatte die Kandidaten dort nicht zur Bundestagswahl zugelassen. Das wurde aber Gott sei Dank revidiert vom Bundeswahlleiter, der dann entschied, alle Kandidaten in Bremen können antreten und natürlich auch der Spitzenkandidat, das ist dort Dr. Olaf Kappelt und der ist uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Dr. Kappelt. Sind Sie jetzt erleichtert? Das war ja eine ganz schöne Zitterpartie.
Ja, die roten Socken in Bremen wollten die AfD tatsächlich von der Bundestagswahl ausschließen. Dann hat die AfD alle juristische Weisheit, die unsere Partei besitzt, aufgeboten. Dies führte zur Korrektur durch den Bundeswahlausschuss.
Sie sind in Bremen der AfD-Spitzenkandidat. Wenn man in Bremen die AfD wählt, dann hilft man Ihnen als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Sie haben ja durchaus schon Bundestagserfahrung, nicht als Abgeordneter, sondern als Mitarbeiter. Sie sind, wenn ich Ihre Vita da richtig interpretiere, schon seit Beginn der ersten Legislatur dort beschäftigt. Darf ich fragen, was genau Sie machen und ob das eventuell auch Grundlage und Ansporn war für Ihre jetzige Kandidatur?
Tatsächlich verfüge ich über Bundestagserfahrung als MdB-Mitarbeiter, seit unsere Partei im Bundestag vertreten ist. Wenn mich die Bremer wählen, dann gehöre ich zu den politisch erfahrenen Mitgliedern und Mitarbeitern der AfD, die die Chance nutzen, vom Mitarbeiter zum Abgeordneten aufzusteigen. Ich war Büroleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter. Allerdings bin ich jetzt aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden, um mich voll und ganz auf den Wahlkampf zu konzentrieren.
Schauen wir auf Ihr Bundesland Bremen. Eines, das wie die meisten anderen nicht frei von Problemen ist. Welche genau sind das in Bremen und wie würden Sie die anpacken als Abgeordneter des Bundestages?
Ja, die Linksregierung in Bremen möchte möglichst alle Autos aus der Innenstadt verbannen. Dadurch werden sich immer mehr Bürger ins niedersächsische Umland abmelden. Eine autofreie Bremer Innenstadt ist eine sterbende Stadt und nimmt den Bürgern die Bewegungsfreiheit. Die Autofeinde in der Bremer Regierung gehören abgestraft. Ebenso muss der Zugang aus arabischen und afrikanischen Ländern nach Bremen aufhören, damit die Mieten nicht weiter explodieren. Nicht nur Linke und Grüne, sondern selbst die FDP wollen Bremen weiter mit Migranten fluten. Das gilt es durch eine starke AfD zu verhindern.
Gibt es denn bei Ihnen, Herr Dr. Kappelt, so etwas wie ein Herzensthema? Also ein Thema, das Sie vielleicht vor vielen Jahren in die Politik getrieben hat, dass Sie heute weiterhin so anspornt, weil es halt wahrscheinlich immer noch nicht gelöst worden ist, dass Sie es in den Deutschen Bundestag tragen wollen?
Bremen ist nicht nur die Hochburg der Clankriminalität, wo selbst Kriminelle nicht abgeschoben werden und Kinderschänder und Frauenvergewaltiger mit Samthandschuhen angefasst werden. Aber kleine Normalbürger werden beispielsweise mit steigenden Abgaben und immer teuren Energiekosten drangsaliert. Es muss einfach mehr für den Normalbürger getan werden. Für die, die jeden Tag zur Arbeit gehen, Steuern zahlen, aber es auch für die, die unverschuldet in Not geraten. Die AfD fordert zu Recht endlich mehr Netto vom Brutto. Schluss mit der Benachteiligung der eigenen Bevölkerung und der Bevorzugung allen Fremden. Ich möchte die Alters- und Kinderarmut in Bremen und Bremerhaven in den Fokus stellen. Es ist ein Skandal. Seit Jahren steigt die Armut, insbesondere in Bremerhaven, aber auch in Bremen. Und die Verantwortlichen schweigen beim Thema der steigenden Armut. So ist seit vielen Jahren dies eines meiner Herzensthemen, die neue soziale Frage. Ebenso geht es mir um den Erhalt unserer Kultur, unserer Feste, unserer Art zu leben. Natürlich schließt auch mein Engagement die Familien ein. Also ich bin selber als Vater von 8 Kindern sehr familienorientiert. Ich habe noch 2 kleine Kinder, 5 und 11 Jahre und sehe, wie wenig doch in Deutschland für die eigenen Familien, die wir hier haben, getan wird. Die sucht man sich zu importieren und das ist der falsche Weg. Wir müssen auf unsere eigenen Leute setzen.
Der Einzug in den Deutschen Bundestag ist für unsere Abgeordneten ja immer auch mit vielen Entscheidungen verbunden. Eine davon, in welche Richtung möchte ich mich im Parlament entwickeln? Welchem Ausschuss möchte ich angehören? Wo möchte ich mich besonders engagieren? Sind Sie da schon festgelegt?
Naja, wenn man gewählt wird, muss man eine gewisse Offenheit ja nach haben, denn das bestimmt ja letztlich auch die gesamte Fraktion, wer in welchen Ausschuss geht. Das kann, ist ja kein eigentlich kein Wunschkonzert, aber ich würde gerne im Ausschuss Wirtschaft und Energie mitarbeiten, um den wirtschaftlichen Niedergang Bremens umzukehren und aufzuzeigen, wie Bremen wieder wirtschaftlich attraktiv wird. Ebenso könnte ich mir eine Mitarbeit im Ausschuss Kultur und Medien oder Tourismus vorstellen. Aber auch im Verkehr und digitale Infrastruktur oder Bauen und Wohnen, Stadtentwicklung sehe ich Gestaltungsmöglichkeiten.
Mit der Bitte, Herr Dr. Kappelt, um kompakte Antworten. Welche drei Dinge würde der Bundestagsabgeordnete Olaf Kappelt sofort wieder normal machen? Getreu unserem Motto Deutschland aber normal, wenn er seinen Sitz im Deutschen Bundestag dann erkämpft hat.
Ja, für mich ist es normal, wenn ein Abgeordneter Rechenschaft leistet über das, was er überhaupt tut in Berlin. Ich werde über jeden Arbeitstag als Abgeordneter entsprechend eine Dokumentation erstellen und damit auch aufzeigen, wie unnormal der Zustand unserer Demokratie ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, getreu dem alten Motto Brot und Spiele, will ich dafür mitsorgen, dass Bremer Feste und Bremer Traditionen auch in Berlin mehr bekannt werden und in Bremen wieder trotz nicht enden wollenden Corona-Beschränkungen wieder gefeiert werden dürfen. Der dritte Punkt ist, ich werde in Bremen und Bremerhaven ein Wahlkreisbüro eröffnen, um meine Bürgernähe zu bewahren.
Dr. Olaf Kappelt, Spitzenkandidat der AfD in Bremen. Vielen Dank, Herr Dr. Kappelt, dass wir Sie ein bisschen besser kennenlernen konnten. Die Liste der Kandidaten unserer AfD in Bremen ist sehr überschaubar. Es sind nur drei Kandidaten. Und nachdem wir den Spitzenkandidaten nun etwas besser kennen, schauen wir in den Wahlkreis 55. Zudem gehören einige Bremer Stadtteile und die Stadt Bremerhaven. Und dort tritt für unsere Alternative an Thomas Jürgewitz, den ich jetzt bei uns in 7 Tage Deutschland herzlich begrüßen kann. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Jürgewitz, wir haben das von Herrn Kappelt eben schon im Gespräch gehört. Es gibt reichlich Themen, mit denen die AfD im Bundestagswahlkampf in Bremen punkten kann. Denn gerade bei Ihnen kann man sich anschauen, was es bedeutet, wenn Rote, Grüne und Linke zusammen eine Regierung bilden. Lassen Sie uns teilhaben. Was konkret bedeutet das für Ihre Stadt?
Ja, Bremen und Bremerhaven werden letztendlich nur nach einer linken Ideologie regiert. Das zeigt sich an der Gender-Ideologie, das zeigt sich an der derzeitigen Klima- und Corona-Hysterie. Und letztendlich dient es der Gleichschaltung der Gesellschaft hier, zumindest im Lande Bremen, also für die beiden Städte Bremen und Bremerhaven.
Ganz ehrlich, viel hört man im Rest Deutschlands über die Situation der Menschen in Bremen nicht. Würden Sie da auch eine Aufgabe eines Bremer Bundestagsabgeordneten sehen, den Fokus der Nation, nicht immer, aber gelegentlich auf Ihren Wahlkreis zu richten?
Absolut. Denn wir hier in Bremerhaven, aber auch in Bremen-Nord, was ja zum Wahlkreis 55 gehört, wie Gröpelingen und Blumenthal und einige andere Bereiche in Bremen, das gilt bundesweit als Hartz-IV-Musterkommune. Das heißt, wir brauchen hier auch keinen weiteren Zuzug von Armut aus der ganzen Welt, denn wir sind schon das Armhaus der Nation hier, gerade in Bremerhaven und den eben von mir genannten Stadtteilen. Und hier muss man was tun. Wir können das nicht dadurch tun, dass wir hier durch diesen Zuzug die Sozialquote, die Probleme, die sowieso schon da sind, noch weiter erhöhen. Die Probleme sind da, zum Beispiel jetzt schon wieder beim Kampf um Wohnraum. Es gibt Ängste und Befürchtungen. Ich nenne sie jetzt schon mal fast der Ureinwohner hier in Deutschland, in Bremen und Bremerhaven, um die Dinge des täglichen Bedarfs. Und die Menschen haben hier das Gefühl, dass sie zu kurz kommen, vor allen Dingen denen gegenüber, die jetzt plötzlich als Zuwanderer zu uns gelangen.
Mit den Grünen, die ja Teil ihrer Bremer Landesregierung sind, wird vermutlich deren Klimarettungswahn ja durchaus auch eine Rolle im jetzt beginnenden Wahlkampf spielen. Ist das richtig?
Naja, aus grüner Sicht sicherlich. Und das ist nicht nur aus grüner Sicht so, sondern mittlerweile haben sich ja alle Altparteien auf dieses Thema kapriziert und sind in einen Wettlauf eingetreten. Wir als AfD machen das natürlich nicht. Letztendlich dreht sich bei Rot, Grün-Rot in Bremen schon alles, mehr oder weniger immer um bestimmte Themen, die ich eben schon ansprach, der Sozialindustrie, aber neuerdings eben auch um das Klima. Hierbei lässt man natürlich völlig außer Betracht, das gilt in Bremen eigentlich für die letzten 40 Jahre, dass diese Wohltaten, die man hier über die Bevölkerung verteilen will, letztendlich auch erarbeitet werden müssen. Und das Klima wiederum, da konkret drauf zu kommen, in Bremen und Bremerhaven, ist eigentlich gut. Wir haben hier, wir haben Wind, wir haben Wasser, wir haben Meer und mehr geht eigentlich gar nicht.
Die Corona-Runde bei Merkel hat ja gerade neue Pläne ausgekungelt und wir merken das ja ganz deutlich, wie auf die Deutschen mehr Druck ausgeübt werden soll, sich dann doch einer Corona-Impfung auszusetzen. Werden Sie das im Wahlkampf auch thematisieren? Merken Sie das auch im direkten Gespräch mit den Bürgern draußen?
Absolut, das ist täglich Thema, nicht nur der Presse, sondern natürlich auch bei uns. Die Presse ist natürlich da ganz klar auf Merkel-Kurs. Wir sehen das Ganze als einen Impfzwang durch die Hintertür. Mhm. Man könnte fast von einer Corona-Diktatur sprechen. Hier geht es um die Abschaffung offensichtlich von Grundrechten, so wie wir uns das vor 2 Jahren hätten niemals vorstellen können. Das Ganze hat System, offensichtlich. Das probiert man hier schon mal in Sachen Corona aus und wird das dann sicherlich in Sachen Klimawandel, Klimawahn, Klimahysterie fortführen. Also im Moment haben wir einen Testlauf zur Abschaffung der Demokratie, wie wir die Demokratie schätzten und wahrscheinlich nie wieder bekommen werden.
Wir wollen ja als AfD in all diesem Irrsinn, der da aktuell um uns herum ist, dass unser Land Deutschland so schnell wie möglich wieder normal wird. Was ist denn für Sie normal und wie würden Sie den Weg zur Normalität schnellstmöglich für alle in Bremen und drumherum wieder einschlagen?
Die letzte Frage kann man natürlich ganz schnell beantworten durch einen Regierungswechsel. Aber was ist normal für uns? Normal ist zum Beispiel eine gute Schulbildung statt Gender und Inklusion. Für uns ist normal Kriminalitätsbekämpfung statt Kuscheljustiz. Für uns ist normal kontrollierte Grenzen. Und normal wäre auch ein gesundes Nationalbewusstsein ohne Schuldkomplexe.
Sagt Thomas Jürgewitz, Direktkandidat der AfD für die Bundestagswahl am 26. September. Direktkandidat im Wahlkreis 55 Bremen und Bremerhaven. Ganz kurze Frage noch, Herr Jürgewitz. Wie läuft der Wahlkampf jetzt, wo feststeht, dass alle antreten können von der AfD in Bremen?
Der läuft jetzt, indem wir am Montag beispielsweise eine Wahlauftaktveranstaltung derzeit planen mit Frau von Storch. Und dann wird sich das sukzessive hier in den Wahlkreisen 54, 55 fortsetzen in den nächsten 6 Wochen. Und wir hoffen auf ein sehr gutes Ergebnis, das eigentlich so ausfallen sollte wie beim letzten Mal. Da waren es 10%.
Wir hoffen mit Ihnen und sagen Dankeschön, Herr Jürgewitz. Wir wünschen viel Glück, viele Stimmen dann zur Bundestagswahl am 26. September. Und danke, dass Sie heute bei uns waren.
Danke, Herr Friel.
Das war dann unsere Wahlserie für heute in 7 Tage Deutschland. Alle Folgen, auch die aus Ihrem Bundesland, können Sie nachhören auf unserer Sonderseite afdkompakt.de/Wahlserie. Eines darf ich auch heute noch tun, nachdem die Reihenfolge ja schon etwas durcheinander gekommen war. Erst wurde Bremen nicht zugelassen, ausgerechnet in der Woche, wo wir das Land hier in der Wahlserie vorstellen wollten. Dann wurde es jetzt doch zugelassen. Wir gehen jetzt wieder zurück zum hergebrachten Modus und losen aus, welches Land wir kommende Woche hier mit Themen und Kandidaten in den Fokus stellen. Dazu der beherzte Griff in die blaue Mütze. Und ich darf verkünden, wir sind am nächsten Freitag in Niedersachsen. Ich freue mich schon, von den Kandidaten dort zu hören. Das war 7 Tage Deutschland für heute. Wenn Sie uns noch nicht als App auf dem Handy haben, wird's allerhöchste Zeit. Bitte suchen Sie im Play Store oder App Store nach AfD Podcast und installieren Sie die App oder klicken Sie einfach auf die Links hier in der Beschreibung dieses Podcasts. Wir waren in dieser Woche beim AfD-Wahlkampfauftakt in Schwerin. Mehr Wahlkampf gibt es live bei uns im Netz. Samstag, 14. August, überträgt AfD-TV für Sie aus Ludwigshafen. Da erwarten Sie ab 15 Uhr unter anderem die Bundestagsabgeordneten Nicole Höst und Sebastian Münzenmeier und unser Spitzenkandidat Tino Chrupalla. Die Links zur Live-Übertragung bei Facebook und bei YouTube finden Sie ebenfalls in der Beschreibung des Podcasts. So viel Deutschland aber normal für heute, so viel AfD-Podcast für diesen Freitag. Ich bin Detlef Friehe, Dankeschön fürs Zuhören, schönes Wochenende und gute 7 Tage für Sie.